Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, hey Johanna.
Hey Corinna und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bei Gott, ich schwöre. Hier schauen wir uns die 9 Sterne am Trash-Himmel an und bahnen uns einen Weg zu biblischen Geschichten. Denkst du, die Leute waren schon maximal verwirrt, was wir hier eigentlich machen?
Ich denke schon. Trash und Bibel, Glaube, passt das überhaupt zusammen? Warum kommen die mit so einem Podcast an?
Naja, irgendwie erzählt doch eigentlich die Bibel Geschichten aus dem Leben, oder?
Ja, hätte ich schon gesagt. Es sind Erfahrungen von Menschen, die sie in ihrem Glauben, in ihrem Alltag gemacht haben, die sie weitergegeben haben von Generation zu Generation.
Und jetzt sehen wir halt eine Generation, die im Fernsehen wilde Sachen treibt. Ich meine, in der Bibel geht es ja ab und zu auch ganz schön wild zur Sache.
Oh yes. Naja, vielleicht ist ja auch gerade das Faszinierende, dass wir manchmal genau das, was wir im normalen Alltag nicht ausleben, im Trash-TV vor Augen geführt bekommen.
Ja, genau so ist es. Und ich glaube, das macht auch die Faszination des Trash-TVs aus, dass wir da eben Leben sehen, die man selber als in unserem Fall Religionspädagoginnen nicht unbedingt lebt.
Andererseits schafft es vielleicht auch Nähe zu dem, wo sich Kinder und Jugendliche bewegen, sich formen, herausfinden, wer sie sind, was sie ausmacht, womit sie sich identifizieren und was gar nicht geht und man so einfach mal hineingebannt wird in andere Figuren und einfach erste Schritte wagen kann, ohne dass es im echten Leben Auswirkungen hat.
Und ich glaube, für uns ist es auch einfach ein bisschen ein Zugang zur Jugend, weil die schauen die Sachen doch schon, oder? Habe ich so das Gefühl. Ich meine, sind das nicht die Reality-Stars, sind doch die neuen Vorbilder der jungen Leute.
Die Promis.
Die Promis von heute. Außerdem vogelwilde Kombi, ich würde sagen, das passt zu uns.
Ja, und einfach mal mutig sein, Kirche mal neu denken, anders denken. Ecclesia semper reformanda.
So einfach ist es. Und wir starten ja in dieses Jahr mit ganz viel Trash, was nur alles so geht. Unter anderem wurde jetzt endlich vorgestellt, wer die neue Frau bei Make Love Fake Love ist. Hast du schon mal von Make Love Fake Love gehört?
Nee, noch nie. Klär mich mal auf, Johanna.
Also, Make Love Fake Love, da geht es darum, dass eine prominente Frau, es gab erst eine Staffel, die datet verschiedene Männer, aber unter den Männern sind auch Vergebene und das ist daran herauszufinden, wer denn vergeben ist und wer da eine Freundin in der Nachbarvilla sitzen hat. Oder die Partnerinnen, muss man in dem Fall sagen, weil normal ist auch ein homosexueller Mann immer dabei.
Das heißt, die schauen ihren Partnern dabei zu, wie die fremdgehen?
Genau, die schauen dabei zu, wie die fremdgehen. Ich meine, die haben dann verschiedene Arrangements, inwieweit die Männer da gehen dürfen. Aber ich sagte ja letztes Jahr, Max Bormann, und wir werden auf ihn hier noch zu sprechen kommen, der ging schon ordentlich ab.
Ich meine, man hört ja immer wieder so Freundschaft plus offene Beziehungen, Freundschaften, die sich zu mehr hinreißen lassen. Ist das gerade so ein Lebenselixier? Ich bin ja eher konservativ aufgewachsen.
Ja, ich glaube, ich bin da auch jetzt nicht so der Typ dafür. Aber bei Make Love Fake Love wird auf jeden Fall wieder ordentlich geflirtet. Der Trailer kam jetzt raus. Und die neue Frau bei Make Love Fake Love ist Antonia Hemmer. Davon schon mal gehört.
Nee, du kennst das. Die habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Naja, als Star
sind
würde
die
ich
am Bordstein gefunden, oder was?
Nee, die wurde gefunden bei Bauersucht Frau.
Naja, ist ja fast der Bordstein.
Naja. Bauersucht Frau, da war sie mit dem lieben Patrick zusammen. Der Patrick ist ganz bekannt, der war quasi der Bachelor unter den Bauern. Der hat nämlich so viele Briefe bekommen wie noch keiner vorher. Und für die Antonia hat er sich entschieden und dann waren die beiden zusammen im Sommerhaus der Stars. Und naja, ich sag mal so, der Patrick hat da keine Glanzleistung abgeliefert und ist total toxisch auf die Antonia losgegangen, dass sie irgendwann nur noch weinend da saß. Die haben sich danach natürlich getrennt, offensichtlich. Und der musste dann auch jetzt in den letzten Cast vom Bommi büßen deswegen. Und die Antonia macht jetzt hier ihre Karriere.
Da bin ich jetzt auch mal gespannt, die ganzen Bauern, die ganze Zeit auf der Straße sind und so ein bisschen an die Regierung appellieren. Vielleicht sehen wir in der nächsten Folge ja auch Bauern, die auf der Straße sind.
Und ich glaube, die Antonia distanziert sich jetzt von den Bauern nach der Nummer beim Sommerhaus.
Aber prominent will sie ja schon sein.
Ja, prominent will sie auf jeden Fall sein. Und weil ich gerade schon mal von Max Bormann geredet habe, gehen wir doch gleich zu prominent getrennt über. Hast du davon schon mal gehört?
Nein, natürlich nicht, liebe Johanna, weil wer hat denn Zeit, sowas anzugucken in seinem Alltag?
Ich offensichtlich. Und zwar bei prominent getrennt geht es darum, dass getrennte Paare in eine Villa geschickt werden und dort gemeinsam Challenges erledigen oder bewältigen müssen. Und dann machen sie noch so ein Paartherapiegespräch und werden dann von den anderen rausgewählt. Und das prominent bezieht sich schon auf den Status, dass man mal irgendwo im Fernsehen rumgehüpft ist.
Also das heißt, es ist ja gerade ganz viele Schlagzeilen, dass immer mehr Stars wieder zu ihren alten Partnern zurückkehren. Oliver Pocher, hat man was gemunkelt?
Ja, aber ich glaube nicht, dass da was läuft bei denen.
Oder war es nicht auch irgendwie Ben Affleck mit seiner...
Ja, der Ben Affleck hat doch die Jennifer Lopez sogar geheiratet.
Ja, also liebt Liebe, wollte ich sagen. Was für ein Zungenbrecher. Wieder auf? Oder entdecken die irgendwann, wenn sie ihr wilde Sturm- und Drangzeit haben, dass es doch mehr war als nur eine Beziehung, die ich wieder beende, um mich auszuprobieren?
Naja, die Geschichten hört man doch öfters, dass die Leute ihre gegründeten Familien verlassen, um zur Jugendliebe zurückzukehren.
Das heißt, eigentlich kann man sagen, dass man oft schon in den Anfängen eigentlich seine große Liebe findet und danach
vielleicht
nicht mehr den richtigen Deckel auf dem Topf. Oder das, wie war das letztes Mal?
Auf jeden Fall, bei Prominent getrennt finden auch die Paare wieder zusammen. Und erfreuliche News, du kennst da auch schon jemanden.
Im Ernst, ich?
Du kennst jemanden und ich zeig dir jetzt mal, das können natürlich unsere Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, weil das erste Pärchen, was da ist, und die Dame, die kennst du.
Oh, no, die mag ich eigentlich nicht mehr sehen. Nee, Kim Virginia. Also ehrlich, seit dem Dschungelcamp ist die auf meiner Abschlussliste.
Das Problem ist tatsächlich mit Kim Virginia, also wir reden hier über Kim Virginia und Emanuel. Das Problem ist, Prominent getrennt, das wurde im Winter gedreht, also letztes Jahr schon. Und die ist danach erst in den Dschungel gezogen. Jetzt hat sie natürlich keine guten Points gemacht. Ich habe jetzt schon keine Lust auf die ganze Nummer mit ihr. Und man munkelt auch, dass sie handgreiflich geworden sein soll in der Sendung. Deswegen wissen wir jetzt nicht, ne,
Drama kann sie auf jeden Fall,
was da genau passiert ist. Auf jeden Fall ihren Ex-Freund ist auch kein Unbekannter. Die haben sich nämlich bei Bachelor in Paradise 2022 kennengelernt. Da war die Kim Virginia nur ganz, ganz kurz. Aber danach haben die so eine PR-Beziehung gehabt. Also keiner glaubt, dass das echt war. Ich weiß auch nicht, was sie da in diesem Cast zu suchen haben. Die waren dann auch zusammen letztes Jahr bei Are You The One Reality Stars in Love? Und sind eben jetzt bei Prominent getrennt. Ich weiß nicht, wie viel wir von denen erwarten können, aber ich meine, wir haben Kim Virginia ja jetzt gesehen und wissen, was wir von ihr erwarten können.
Also die hat's ja echt drauf, einfach dumme Geschichten zu erzählen von früh bis spät.
Ja, und ich hoffe sehr, dass RTL nicht den Fokus auf die legt. Das nächste Pärchen sind Sarah und Nico Legert. Den Namen Legert wirst du schon mal gehört haben? Thorsten Legert?
Nee, natürlich nicht.
Das ist jetzt schon wirklich unangenehm.
Oh, okay. Sag mal ein Bild. Vielleicht erkenne ich ihn.
Also das ist der Nico Legert und seine Ex-Freundin. Der Nico Legert ist eben der Sohn von Thorsten Legert, der ein Fußballspieler war und auch schon ewig im Trash-TV rumrennt. Und die beiden waren letztes Jahr zusammen bei Temptation Island bei der regulären Staffel. Und ja, da gab es eine Sache, die hat es bei Temptation Island noch nie gegeben. Nämlich hat der gute Herr Legert sich überlegt, eine Verführerin mal mit ihr heiß zu duschen.
Bum, bum, bum.
Ja, ne, Dusche hat gereicht. Für den, da gab es nicht so richtig ein Bum, 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 aber Rambazamba gab es in der Dusche. Und dann ist er noch kackendreist rausgegangen und hat gesagt, nee, da war nichts. Wir haben nur geduscht. Da war überhaupt gar nichts. Und hat sich damit einfach nur lächerlich gemacht. Ja, ich glaube, da gibt es schon Drama. Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird.
Die nächsten sind Mike Zies und seine Ex-Frau, noch Frau Michelle. Sie ist angeblich irgendeine Schauspielerin. I don't know. Ich habe die noch nie gesehen irgendwo.
Ich habe beide noch nie gesehen.
Er hat angefangen als Verführer bei Temptation Island. Und dann waren die beiden zusammen im Sommerhaus der Stars. Auf jeden Fall waren die das toxische Paar. Weil die Michelle war nämlich mal von Urzeiten mit Mola zusammen. Und daraufhin hat der Mike eine absolute Krise bekommen. Toxischer Kerl halt.
Aber Mola war ja auch das Gesicht ever bei Viva.
Würde ich auch sagen, den kennst ja sogar du, da schau hin.
Schau mal hin, und der hat uns in der Jugend echt geprägt. Schade eigentlich, dass Viva irgendwann eingestampft wurde, aber heute gibt's ja YouTube.
Ja, eben. Und das war auch der Untergang von Viva. Ich habe da neulich auf der ARD, Achtung, keine Werbung, so eine Miniserie haben die, Mini-Reportage rausgebracht, die war super interessant. Da kommt auch Mola zu Wort. Der wurde nämlich irgendwann mal abgesägt, hat ihm gar nicht so gefallen. Gut, das nächste Paar sind Melina und Tim. Die haben mal zusammen Love Island gewonnen. Aber dann ist, der Tim war mal bei Kampf der Reality Stars und die Melina war in der ersten Staffel Are You The One Reality Stars in Love. Ja, weiß ich jetzt nicht. Langweilig. Jetzt Sandra und Tommy. Sandra und Tommy sind ein Paar, was aus Ex on the Beach stammt. Der Tommy war dann danach, und jetzt wird's spicy, war danach bei Are You The One, Reality Stars in Love, mit der Melina und hatte dort auch was mit der Melina. Hat dann aber, man hat schon gemerkt, er war trotzdem immer ein bisschen reserviert bei der ganzen Sache dabei, weil er nämlich anscheinend draußen schon mit der Sandra zusammen war. Die Sandra, also nein, die waren dann erstmal noch zusammen bei Temptation Island VIP letztes Jahr und haben sich dann danach getrennt, weil die Sandra Sachen gemacht hat für Klicks, also für Sendezeit. Und daraufhin hat er sich getrennt. Und die Sandra war dann jetzt bei der letzten Staffel Are You the One Reality Stars in Love? Zusammen mit Kim Virginia. Und ich sag mal so, die zwei sind keine Freunde. Und Sandra hatte eben bei Aito was mit dem besagten Max Bormann. Und jetzt rat mal, wer im Cast von Prominent getrennt nicht fehlen darf.
I don't know.
Max Bormann.
Oh.
Und seine Ex-Freundin, die er bei Make Love Fake Love betrogen hat. Für, ich weiß gar nicht, wie viel Geld, die gewinnen da Geld, wenn sie gewinnen, aber... Naja, er hat halt nicht gewonnen, was soll man sagen?
Also das heißt, die, die nicht gewinnen, kriegen kein Geld
ja.
und haben trotzdem eine ruinierte Beziehung wegen einer Trash-TV-Show?
Ja, aber ich meine, Max hat seine Karriere gemacht, wie gesagt, er war bei Make Love Fake Love und dann eben jetzt bei Are You The One Reality Stars in Love, da war er auch sehr beliebt bei den Damen und der ist da jetzt eben bei Prominent getrennt mit seiner Ex-Freundin Luisa.
Aber jetzt, Johanna, mal ehrlich, Make Love Fake Love und all diese... Sendungen, die du immer erwähnst, wer kennt die denn?
Ne, Leute, die Trash-TV schauen.
Hm.
Und da gibt's doch genügend davon.
Und du meinst, die Jugendlichen von heute schauen das alles an?
Ich würde schon denken, dass die das anschauen. Was schauen die sonst an? Nur TikToks?
Ne, das ist ja auch voll von sowas. Gibt's auch viel Trash-Himmel.
Eben.
Also ich kenne ja nur von Bauer, Suchschrau, den einen.
Den Schäfer Heinrich.
Ja, aber so prominent wurde keiner mehr irgendwie von diesen ganzen Leuten, die man jetzt hier sieht.
Also wer schon da auch noch bekannt ist von Bauersuchtfrau ist zum Beispiel ja Josef und Naromol.
Ja,
die kennt man doch schon auch. Und die waren auch dann noch in Trash-Formaten. Die waren zum Beispiel der Schäfer Heinrich und auch die Naromol waren bei Kampf der Reality Stars. Wir sind aber auch noch gar nicht mit dem prominent getrennt Cast fertig. Ich sag euch, das wird heute eine lange Trash-Nummer hier. Und zwar Chiara und Lukas, die waren sie beim Bachelor, er bei der Bachelorette. Danach war sie noch bei Bachelor in Paradise. Jetzt überlege ich, wo habe ich denn ihn jetzt? Kampf der Reality Stars war er letztes Jahr. Und die waren zusammen und auch super das Traumpaar, aber haben sich jetzt getrennt. Der ist wohl einfach ausgezogen, keine Ahnung. Und dann noch irgendeine Emily und eine Gina, die ich aber jetzt auch nicht kenne. Guck, ich kenne auch mal Leute nicht.
Alles klar, aber du musst ja echt die Hörzu inhaliert haben.
Nee, aber gut, ne? Es ist halt, du merkst es ja auch, du fängst mit einer Sendung an, also jetzt um prominent getrennt zu schauen, macht schon Sinn, die anderen Sachen geschaut zu haben. Damit du, weil das Drama basiert ja zum Teil auf anderen Sendungen. Also wir haben da zwei Temptation Island Paare dabei, Bachelor in Paradise, wo wir die Trennung mitbekommen haben. Also es ist Make Love, Fake Love, darauf wollte ich hinauf. Ich meine, du hast es halt mitbekommen, wie da die Beziehungen gescheitert sind. Und jetzt schauen wir uns an, wie es weitergeht.
Das heißt, du würdest sagen, wir schauen uns gerne in Trash-TV an, wie Beziehungen scheitern, um daraus was Leben zu lernen?
Nein, oder wir schauen, wie Leute... Ich glaube so richtig, warum schauen wir Trash-TV? Also ich schaue Trash-TV, um einfach mal runterzufahren. Da muss ich natürlich nicht viel mitdenken, auch wenn sich das Ganze... so anhört, als müsste man vielleicht ab und zu mal mitdenken, weil man doch da das Gesicht wieder sieht und dann da die Connection und hier und da. Also da kannst du ja Stammbäume malen, das ist ja unglaublich. Vielleicht bastel ich mal einen und dann posten wir den.
Ich glaube, das würde mal helfen, um so eine Übersicht zu bekommen, weil anscheinend ist ja jeder, der in irgendeiner Trash-Sendung mal war, wieder eine anderen zu finden. Oder schauen wir Lucy an vom Dschungelcamp, war damals eine der ersten.
Die erste von Popstars.
Von Popstars. Und jetzt hat sie lange andere Sachen gemacht, aber taucht wieder auf und hat gleich den Durchmarsch.
Ja, es gibt so Leute. Aber es ist, ich glaube, das Faszinierende ist daran auch, dass man da Leben sieht, die man sich ja gar nicht vorstellen kann. Ich meine, wir sind beide hier verheiratet und so. Ich meine, wir können uns das ja nicht vorstellen, da in irgendeine... Also ich kann mir schon vorstellen, in eine geile Villa zu gehen, aber da dann die anderen Sachen zu machen, die da so machen...
Das wüsste ich auch nicht, aber ich weiß, in meiner Jugend, da durften wir mal in ein leer stehendes Pfarrhaus gehen und durften dort 2 Wochen gemeinsam leben. Da waren wir mit lauter Jugendlichen und der Jugendleiterin und haben dort Gemeinschaft geteilt, Tagesabläufe und sind alle von dort in die Schule, in die Arbeit. Und
aber ging es da so wild zu wie in einem Are You The One House oder was?
Nee, natürlich nicht. Aber trotzdem eine coole Erfahrung. Und wenn jetzt da eine versteckte Kamera wäre, wer weiß denn, wenn du das dann aufnimmst, ob da nicht auch Geschichten wenn die Lupe, wo draufgesetzt wird, rauskommen würden.
Naja, es gibt schon seinen Grund, warum das normale Big Brother Haus wieder startet. Es ist natürlich interessant, anderen beim Leben zuzuschauen. Ich meine, so wegen
Mäuschen zu spielen.
Ja.
Nee, aber vielleicht ist ja das Spannende, dass wir gerne in Lebenskonzepte blicken, weil wir über unseren Tellerrand hinausschauen wollen.
Ja, und es ist ja auch einfach interessant, anderen Leuten zuzuschauen.
Das kostet so viel Zeit.
Ja, aber das läuft ja nebenbei. Also ich mache dabei noch andere Sachen.
Unterrichtsvorbereitung?
Na, die jetzt nicht, weil da muss ich mich natürlich hart konzentrieren. Ich glaube, es ist ja auch so ein Guilty Pleasure. Und die Leute schämen sich ja auch, warum auch immer, so ein bisschen dafür, das zu schauen. Aber ich meine, wenn wir uns ja jetzt auch noch mal an den Cast von Dschungelcamp, auf was wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen, schauen, da waren ja auch genügend Trashies drinnen. Ich meine, Kim Virginia, wir haben es verstanden, du warst da, danke. Mike Heiter, Love Island-Legende. Fabio, der nebenbei nicht kennt, sondern Knetz heißt, der war ja auch bei Are You The One letztes Jahr. Und der kommt von Make Love, Fake Love. Der war aber Single.
Aber das heißt, eigentlich interessiert uns ja dran, indem wir Mäuschen spielen, reinschauen in was, dass die Masken von Menschen runterfallen, wir hinter die Kulissen gucken, weil ich meine, okay, du wohnst in der Wohnung, ich wohne in dem Haus, aber so richtig hinter meine Wand guckt ja doch keiner. Wenn man Besuch hat, reißt man sich ja oft auch zusammen, oder? Ja. Also, und genau das, wenn du wie jetzt die 2 Wochen im Dschungel bist, irgendwann interessiert es dich nicht mehr, weil ich glaube, irgendwann vergisst du das. Und
du kannst natürlich auch nicht eine Facette oder wie Justine sagt, eine Fassade 2 Wochen aufrechterhalten. Das funktioniert ja einfach nicht. Ich meine, da spielen schon viele eine Rolle und ich glaube auch eine Kim Virginia wusste genau, was sie da im Dschungel treibt und weiß ja jetzt auch im Nachhinein genau, was sie macht und wie sie Schlagzeilen generiert. Ich meine, wir haben da ja auch schon drüber geschrieben die Tage und dann habe ich gesagt, davon will ich jetzt gar nichts hören, weil das ist ja absoluter Fake, was passiert. Und für alle, die es nicht wissen, sie hat mit Tim geknutscht. Wow.
Knutschfleck inklusive.
Knutschfleck inklusive bei Tim. Und so halbnackte Fotos vom Spiegel und so wurden da gepostet. Aber ey, die beiden sind Medienprofis, die brauchen mir gar nichts erzählen. Es kommt nichts von diesen ganzen Leuten zufällig raus. Die wissen alle genau, was sie machen.
Aber das frage ich mich ja manchmal bei der Bibel. Weil wenn da die Masken gefallen sind, ich meine, da gab es ja nicht die Linsen oder die Fotos. Das war ja alles so mündlich weitergegeben, überliefert. Das heißt, das, was wir jetzt in der Bibel als Gesamtwerk sehen, lesen können, das hatten die ja gar nicht so vor sich liegen. Aber ein bisschen so Tratsch und Klatsch am Brunnen gab es bestimmt auch, so wie jetzt am Marktplatz oder.
Ja, und ich glaube auch die Geschichten in der Bibel, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, sind ja auch noch ausgeschmückt worden. Es wird ja manchmal einfach auch größer gemacht, als es war. Und das, wie die Leute jetzt im Trash-TV ihre Sendezeit, natürlich wissen die auch, ich muss jetzt das und das machen, damit ich Sendezeit bekomme. Und dann werden dann Sachen halt dazu erfunden. Und dann wird halt noch 10-mal auf Mike Heider eingeredet, was denn da jetzt war, obwohl die sich halt 2 Wochen gedatet haben.
Ich würde ja gerne mal das Material, das nicht veröffentlicht wird, sehen. Sehr viel spannender.
Ja, deswegen war letztes Jahr Promi Big Brother auch richtig cool, weil die hatten einen 24-Stunden-Livestream. Das wäre halt für den Dschungel auch geil. Aber ich denke mir dann, vielleicht hocken die auch einfach halt am Lagerfeuer und langweilen sich.
Gute Frage. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Spannende, dass sowohl bei biblischen Geschichten als auch den Geschichten von heute man immer in Lebenserfahrungen, in Rollen hineinblickt, in Charaktere und daraus irgendwie was aus seinem Leben lernen will und bei Trash TV vielleicht gerade, wie man nicht sein will.
Ja, wir hatten früher bei uns in der Küche bei meinen Eltern einen Zettel hängen, da stand drauf, sinngemäß, jeder kann als Vorbild dienen, auch wenn es als Schlechtes ist.
Ja, und das Vorbildlernen einen positiven Effekt hat und dass es wichtig ist für die Persönlichkeitsbildung, wissen wir alle.
Ja, und manchmal merkt man ja auch an anderen Leuten, wie man einfach nicht sein möchte. Und eins sage ich euch, ich möchte nicht sein wie Kim Virginia.
Ach echt?
Nee, danke.
Aber ich meine, Lucy hat schon Charakterskills, wie die sich durch was durchbeißt, wie die ihren Alltag voller Energie, Lebenskraft.
Ja, also es war auch, als sie aus der einen Prüfung rausgeht und dann einfach sagt, ich mache jetzt erstmal Sport.
Aber die ist schon krass motiviert für das, was sie tut.
Das stimmt.
Mit vollem Einsatz.
Bevor wir zum Dschungel kommen, haben wir noch Kampf der Reality Stars. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsformate. Und wie der Titel schon sagt, Kampf der Reality Stars, das sind sehr viele Reality Stars und kämpfen um den Titel Reality Star des Jahres zu werden. Und da kommt jetzt nochmal hier die Trash-Krone oder die Creme de la Creme des Trash-TVs. Es ist dabei Jenny Elvers.
Oh, die kenne ich.
Wow, ich habe es jetzt gehofft, ich wollte es nicht vorher sagen, damit es wieder peinlich wird für dich, aber voll gut. Hier steht noch, seit 1994 ist sie aktiv. Hat zum Beispiel 2013 Promi Big Brother gewonnen, war auch schon bei Let's
Dance. Deswegen kenne ich die, es war nicht mal eine Jugend, ne? Da hatte ich Zeit, um mich vor den Fernseher zu hängen und sowas.
Ach so, ja, ich war da halt eins.
Sechster.
Und die war auch schon bei im Dschungelcamp. Dann Tanja Tischewitsch, die war auch schon im Dschungel, die aus DSDS bekannt. Die war zwar auch wegen anstrengend, aber ich glaube, das könnte ganz cool werden mit ihr. Kevin Schäfer, den müsstest du jetzt rein theoretisch auch kennen, weil du hast Good Luck Guys geschaut.
Ja, ob ich die Staffel geguckt habe?
Da gab es nur eine.
Alles klar, dann habe ich ihn wohl gesehen.
Der war da dabei und den kennt man auch aus Prince Charming, die homosexuelle Variante mit Herrin vom Bachelor. Theresia Fischer, das ist die obligatorische Germany's Next Topmodel-Kandidatin, die einfach nicht fehlen darf im Kampf der Reality Starcast. Die geht zurzeit sehr durch die Medien, weil die hat sich nämlich ihre Beine künstlich verlängern lassen für ihren Ex-Mann.
Oh, scheiße, das tut doch weh.
Ja, und da geht sie jetzt auch durch die wiedererfundenen Talkshows oder wiedergefundenen Talkshows. Dann Heidi Kapuste und Heike Guderian. Das sind irgendwelche Super-Zwillinge. Das sind halt auch jedes Jahr Zwillinge dabei. Alex Petrovic.
Den habe ich schon mal gesehen.
Oh, sehr gut. Der war auch bei Temptation Island VIP und der hat dort, war er mit seiner Freundin. Und seine Freundin ist bekannt aus der normale Staffel Temptation Island. Und die wurde halt damals schon betrogen, weil ihr Freund fremdgeknutscht hat. Und sie wollte nicht in das Format. Sie wollte da nicht hin. Die wollte da nicht nochmal hin. Und der Alex hat sie da reingequatscht. Und was hat er dann gemacht? Ja, er hat eine ganz tolle Frau kennengelernt. Und weil er einfach gar keine Zeit hatte, die außerhalb vom Fernsehen kennenzulernen, hat er die halt in der Show kennengelernt, hat dann mal in einem Nebensatz gesagt, ja, für ihn ist jetzt eh Schluss mit der Christina. Und hat halt vor ganz Deutschland seine neue Freundin kennengelernt.
Kann man machen.
Aber auf den freue ich mich jetzt, weil der war nämlich schon bei Love Island. Der war bei Are You The One in der Normalo-Staffel. Der war bei Ex on the Beach, da ist er dann auch mit seiner eben Ex-Freundin Christina rausgegangen. Der war bei Couple Challenge, bei Temptation Island und zuletzt mit seiner neuen Freundin, weil er ist jetzt auch mit der Verführerin noch zusammen, beim Sommerhaus der Stars. Und ich freue mich jetzt richtig drauf, den mal alleine zu sehen, ohne mit irgendeiner Frau nebendran, sondern den einfach mal so zu sehen. Er ist auch, er bezeichnet sich selber als, ich bin der maskuline Mann. Da, auf den freue ich mich. Dann Cecilia Asoro, die kommt vom Bachelor, die war letztes Jahr im Dschungel, prominent getrennt. Take Me Out, Beauty and the Nerd, Are You the One, Reality Stars in Love. Reality Backpackers ist ja aktuell zu sehen. Ja, die ist einmal für ein Drama gut, sehr laute Persönlichkeit. Wir sind gespannt. Valencia Stör, na, die kenne ich auch nicht. Schau hin.
Nee, du kennst jemanden nicht?
Ja, offensichtlich kenne ich auch jemanden nicht. Also Hochzeitssoap, Big Brother. Dann unser allseits liebter Maurice ist dabei. Jetzt habe ich da leider kein Bild, weil das nicht lädt. Aber der Maurice, das ist der, auf den basiert unser Titel. Bei Gott, ich schwöre.
Ah.
Der ist es. Da habe ich dir schon Videos gezeigt. War letztes Jahr beim Sommerhaus der Stars. War schon bei Are You The One. Reality Stars in Love, da hat er auch mit der Cecilia angebandelt und man kennt ihn eigentlich aus Love Island. Und der hat letztes Jahr im Sommerhaus der Stars nämlich immer ganz viel gesagt, bei Gott, ich schwör's dir, ich schwör's dir.
Aber das muss ich jetzt noch erwähnen, was mich die ganze Zeit im Dschungelcamp beschäftigt hat, der Mike und seine Tattoos.
Warum?
Der hat ein Kreuz tätowiert und God bless you am Hals oder sowas. Ich frage mich dann immer, also Tattoos fallen ja immer auf. Also meine Tochter, wenn jemand mit Tattoos sieht, sagt immer, schau mal, wie viele Tattoos die Person hat. Und dann, wenn man die Tattoos genauer betrachtet, also es fällt mir auch auf dem Schwimmbad auf oder so, sind es oft irgendwelche mit religiösen Aussagen, die da tätowiert sind. Ob es ein Engel ist, der auf dem Rücken als Flügel, der beschützt oder eben wie jetzt hier, God bless you, und so hält er seinen Hals den ganzen Tag in die Kamera. Aber sind die dann gläubig oder warum machen die sich solche Tattoos?
Das ist natürlich eine gute Frage. Also zum Beispiel ein Alex Petrovic, den hat man auch letztes Jahr im Sommerhaus jeden Abend beten sehen. Der ist aber in irgendeiner orthodoxen Richtung, muss der unterwegs sein. Ich weiß es nicht, es gibt auch irgendeinen Reality-Star. Ist es Mike selber, der zum Beispiel die Abendmahlszene tätowiert hat über die Brust?
So viel hat er nicht gezeigt, nicht mal. Ich habe es nicht drauf geachtet. Nur die zwei waren immer zu sehen, diese Tattoos.
Ja, vielleicht werden die auch Fan von unserem Podcast.
Vielleicht ist, aber weil ja immer heißt, Religion gehört weg, aber Religion ist ja irgendwie in allen Phasen unseres Lebens. Sogar im Trash-TV ist Religion da, also abgebildet durch Symbole. Religion ist ja irgendwie gar nicht wegzudenken aus dem, womit wir uns auch einfach im Alltag beschäftigen.
Ich glaube, es ist auch allgemein nicht. Wir haben in der Schule, werden wir jetzt ein Projekt machen, wo wir eine Mini-Stadt quasi in der Schule kreieren. Und da durften jetzt die Kinder darüber reden und überlegen, was braucht man denn für eine Stadt? Also man braucht einen Einkaufsladen, man braucht eine Polizei, man braucht eine Post, man braucht einen Floristen hier und da. Und da haben auch ganz viele Kinder gesagt, man braucht natürlich auch eine Kirche, weil das gehört doch dazu. Oder meinst du nicht?
Manche Kinder sehen es vielleicht nur so. Ich glaube auch, es gibt Menschen, die das anders sehen.
Ja, es gibt sicherlich aber ganz viele, die das nicht sehen.
Ich glaube, es bräuchte trotzdem den Ort, an dem ich mich hinsetzen kann. Und wenn ich nur einen spannenden Wasserteich gucke oder so, es braucht Orte der Gemeinschaft.
Und auch Orte der bewussten Stille.
Tatsächlich. Es ist übrigens Mike Heiter.
Mit dem Abendmahl-Tattoo.
Ja, vom letzten Abendmahl Jesu.
Denke ich mir doch.
Der schreibt, bei Promis glauben, die Seite mag ich ja übrigens voll gerne, auch zur Unterrichtsvorbereitung. Und so habe ich die oft benutzt, weil ich es voll spannend finde, wie Promis und Religion eben manchmal zusammengehen und dass sich da auch Brücken, also auch in der vierten Klasse schon schlagen kann, weil die das spannend finden, wenn sie ihren eigenen Promi da vor sich haben und der dann eine Message über seinen Glauben gibt. Und hier steht, die Message dahinter finde ich richtig cool, da Jesus allen anderen gibt, ohne etwas dafür zu verlangen. Und deswegen hat er sich's auf die Brust tätowiert.
Traut man ihm gar nicht zu, ne? Ja. Ich finde, man traut dem viel nicht zu.
Und er hat Gottes Liebe, das hat er sich, Gottes Love, tätowiert, als Ausdruck seiner Vorstellung von Gott. Also er hat sozusagen seinen Körper benutzt, um sichtbar zu machen, wie er sich Gott vorstellt. Aber die Aussage, dass Gott Liebe ist und das sich auf den Körper zu tätowieren und sich so überall dazu zu bekennen, ist eigentlich schon ein mega Statement.
Ja, ist es. Und schau, so kommen doch auch wir im Trash-Format irgendwie vor.
Ja, irgendwie schon. Und dass eben das letzte Abendmahl die Osterbotschaft auf dem Körper von Mike Heiter zum Leben erweckt, schon eine krasse Vorstellung.
Ja, aber macht ihn doch mal glatt noch sympathischer, oder?
Tatsächlich.
Ich bin ja seit dem Dschungel absoluter Mike-Fan.
Ja, ich finde, er war eine spannende Persönlichkeit, weil er irgendwie einerseits zerbrechlich, verletzlich gewirkt hat, andererseits auch gesagt hat, dass er in seinem Leben mit Dingen kämpft, dass er manchmal in Rollen, in Schubladen gesteckt wird und das jetzt mal durchbrechen will.
Ja, bei Mike ist auch das Problem, den hat man bisher nur im Kontext mit Frauen gesehen. Der kommt ja eben von Love Island, wo er schon ordentlich Rambazamba gemacht hat. Dann ist er da als Zweiter raus, ist aber dann mit der Frau vom ersten, also vom Gewinnerpärchen zusammengekommen, die Elena Miras. Die haben auch ein Kind zusammen, das besagte Kind, über das immer auch im Dschungel geredet worden ist. Dann waren sie zusammen im Sommerhaus der Stars und er war dann im Kampf der Reality Stars mit seiner nächsten Freundin, der Laura Morante heißt sie. Und auch da waren sie halt als Couple drinnen. Ich meine sogar, dass die auch also als eine Person gezählt haben. Und dann war er eben zuletzt bei I Am The One und ich meine, da hat er mit der Kim ordentlich Sendezeit gemacht unter der Decke. Und jetzt wurde er halt im Dschungel, wollte er sich jetzt endlich mal alleine zeigen. Und was war? Er hatte eine Kim, die aber auch wirklich gar nicht ihn in Ruhe lässt.
Und eine, die auf ihn steht und enttäuscht ist, dass er diese Show im Dschungel nicht mitgemacht hat.
Ja, aber da hat sich ja, da habe ich jetzt Interviews und auch Stories von ihm gesehen, wo er halt klar gesagt hat, es war für ihn wirklich nur, dass er nicht im Dschungel mit der Layla rumknutschen irgendwas wollte, weil er sich eben so eklig gefühlt hat. Ich meine, hockt da mal 2 Wochen im Dschungel drin. Ich würde dann auch nicht so wirklich jemanden anfassen wollen.
Ja, ich würde mal sagen, aber der Mike war im Dschungel tatsächlich der, ja, so ein bisschen, ja, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist, sind meine Aufgaben, meine Rollen, meine Masken, die ich einnehme? Und wer will ich eigentlich sein?
Ja.
Und da, finde ich, hat schon voll viel drin gesteckt von dem, dass er auch genau in solchen, also weil jeder hätte gewusst, wenn er Rambazamba im Dschungel gemacht hätte, dass das gut wäre für die Quoten und was weiß ich. Aber gleichzeitig er sich bewusst gegen entschieden hat und letztlich ja dann auch aus dem Dschungel ausgeflogen ist, als nichts mehr zu holen war in seiner
Sicht. Nee, ich glaube tatsächlich, dass, weil die Layla das falsch aufgefasst hat, diese Ansage, Absage, Abfuhr. Ich meine, das ist ja, da gibt es ja auch Studien dazu, dass mehr Frauen bei solchen Sachen anrufen und das wahrscheinlich ihn nicht gerade gut für ihn gelaufen ist, dass er sie da abserviert hat und deswegen halt dann auch schlussendlich rausgeflogen ist. Weißt du, es wird ja auch geschnitten. Was soll man sagen? Der böse Schnitt. Aber hier mal Kampf der Reality Stars zu Ende zu bringen.
Okay.
Und ich habe es dir angesehen, dass du es noch gar nicht gecheckt hast.
Nein, ich habe es noch nicht gecheckt. Vielleicht habt ihr es auch noch nicht gecheckt.
Also da werden ein Haufen Reality-Stars nach Thailand geflogen an einen Strand. Die müssen da so Spiele gegeneinander spielen und dann sich gegenseitig rauswählen. Und am Ende gewinnt halt einer. Ist echt ganz lustig, weil da halt so viele random Leute aufeinandertreffen. Wer da noch dazu kommt, und hier haben wir wieder einen, der kurz mal bei Bauersucht Frau war. Keno Veit. Habe ich aber jetzt auch noch nicht gesehen, kann ich jetzt dementsprechend auch nicht viel dazu sagen. Christoph Oberheide kommt aus Köln 50667. Sagt dir Köln 50667 was?
Sat 1?
Nein. Nee, RTL 2, das ist wie Berlin Tag und Nacht. Sagt dir das was? Genau, nur dass es in Köln spielt. Ich schaue das ja, das ist eine scripted Reality Show. Also ich schaue das nicht. Meine beste Freundin, Grüße gehen raus. Die schaut es, aber deswegen kann ich dir dazu auch gar nichts sagen. Hier, Easy Glück, das ist eine Ballermann-Sängerin und war anscheinend auch bei Couple Challenge. Lilo von Kiesewetter, ja, Hellseherin und Zukunftsdeuterin.
Mhm, so eine braucht's immer.
Giselle Oppermann, ehemalige GNTM-Zicke, war auch schon im Dschungel. Chris Manazidis ist Bullshit TV, also ein YouTuber, kenne ich jetzt auch nicht. Colleen Schneider, kann ich dir kein Bild zeigen. Die war bei The Mule, also die deutsche Version von Der Maulwurf, beim Bachelor und war zuletzt auch bei Bachelor in Paradise. Bisschen anstrengend, schauen wir mal, vielleicht ist sie ja nicht. Also das ist, manchmal kommen die dann auch rein in die Sendung und fliegen ja gleich wieder raus. Annemie Herrin ist die Schwester von Willi Herrin. Also Willi Herrin war ein Ballermann-Sänger, also der war wirklich super, super bekannt. Und der ist vor einem oder zwei Jahren gestorben, dem seine ganze Familie ist im Trash-TV unterwegs. Und dann, du wirst ihn lieben, Calvin Kleinen. Der war bei Temptation Island, der war schon bei Promi Big Brother. Der hatte eine eigene Sendung, die hieß Calvin am Goldstrand. Ich weiß nicht, Calvin, den muss man mögen. Silva Gonzalez, der war bei den Hot Banditos. Kennst du die noch?
Yep.
Sehr gut. Der war letztes Jahr bei Prominent getrennt. Und naja, schauen wir mal, was das wird. Und Elsa, die ist gerade bei Forsthaus Rampensau zu sehen. Und war letztes Jahr bei Jeremy Saxopoulos. Und Ben Tewak. Kennst du Uschi Glas?
Ja.
Das ist ihr Sohn.
Echt?
Ja, und der war auch schon bei Promi Big Brother. Und Nina Anham ist die Frau von Haftbefehl. Das ist ein Rapper. Und Noah Kremer ist ein TikToker. Die dürfen ja heutzutage nicht fehlen. Also und bei Kampf der Reality Stars, das fängt an mit einer kleinen Auswahl an Reality Stars und dann werden immer zwei an den Strand gespült. Die schmeißen dann jemanden raus am Abend und ist einfach ganz cool. Du schaust das auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ob du willst oder nicht.
Ich schaue. So.
Und jetzt kommen wir natürlich zum größten Affront, der mich ja am Dienstag fast aus den Socken gehauen hat.
Passion.
Und jetzt für alle, die in der Abstimmung geklickt haben, was ist die Passion auf RTL? Na, in der Passion spielen deutsche Sänger die Passionsgeschichte Jesu nach. Und die fand dann letztes Jahr zum ersten Mal in Essen statt. Es gibt einen Erzähler und der erzählt dann halt die Passionsgeschichte. Und die Leute, also die Sängerinnen, laufen dann in dem Fall jetzt durch Essen und singen Lieder der deutschen Popkultur im Kontext der Leidensgeschichte Jesu. Und es ist halt ein Riesenevent. Und parallel zu dem, dass das erzählt, also dass die hier dieses Theater spielen oder dieses Musical, laufen dann andere Menschen mit einem Leuchtekreuz durch die Stadt. Wir können da ja hingehen und dann dürfen wir vielleicht auch mal das Kreuz tragen.
Das wär's. Ich wollte schon immer mal mit einem Leuchtekreuz durch die Stadt.
Es ist ein ganz tolles Leuchtekreuz.
Aber ist in Kassel wird es dieses Jahr
gemacht. Dann ist wenigstens auch nicht so weit.
27. März beginnt's.
Also, pass auf, letztes Jahr war der Erzähler Thomas Gottschalk.
Ja.
kritisch. Der Jesus wurde gespielt vom großartigen Alexander Klaas.
Der stimmt, den kennt man.
DSDS-Gewinner.
DSDS-Gewinner.
Petrus war Leis Aldin, der singt Bilder von dir.
Ja.
Judas war Mark Keller, das ist ein Schauspieler.
Ja.
Maria wurde von Ella Endlich gespielt. Und dann steht da Jünger.
Gibt es keine JüngerInnen?
Doch, es gibt natürlich JüngerInnen. Das ist nämlich der Punkt, warum jetzt auch die Jünger Jesu nicht einzeln aufgeführt worden sind. Und du wirst jetzt sehr schnell sehen, das ist ein diverser Cast. Also, wir fangen an mit Samuel Koch.
Ja, Rollstuhl, Gottschalk.
Sarah Koch, also seine Frau.
Mhm.
Dann, und jetzt bin ich auf deine Reaktion.
Ja, machen die nicht auch Kuscheltiere, die beiden?
Weiß ich nicht. Wer auch ein Jünger war, Gil Oferim.
Oh, den kenne ich. Warte, lass mich überlegen, der hat lange Haare.
Mhm.
Wo hat er mitgemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber
der war in deiner Jugend wahrscheinlich, warst du ein bisschen vielleicht verliebt in den, weil der war mal so ein Teenie-Star-Sänger. Und dann hat Gil Oferim bei The Masked Singer mitgemacht. Er hat auch bei Stance mitgemacht. Und wir kennen Gil Oferim natürlich auch alle durch seinen Skandal, als er da den Antisemitismus-Vorwurf rausgebrettert hat, der da nicht gestimmt hat und er sich leider eine ganze Community unglaubwürdig gemacht hat.
Hm.
Dann Stefan Ross, das ist so ein Schlagersänger. Ann-Kathrin Wojcik, das ist auch eine Schlagersängerin. Sila Shahin.
Die kenne ich auch.
Ja, GZSZ.
Ja.
Aber finde ich schon wild, den Cast bis jetzt. Thomas Enz, Ariel Höppner, Nicolas Puschmann war mal ein Prinz Charming.
Mhm.
Also war mal der Prinz Charming und Prinz Damien. Wer dann jetzt auch noch hier als Rolle auch aufgeführt wird, ist Barabbas, war Martin Semmelrogge. Und natürlich Pontius Pilatus war Henning Baum. Das sind auch Schauspieler alles, ne?
Mhm.
So, und jetzt haben wir die große Ehre gehabt, dass die ersten Schauspieler oder die Rollen besetzt worden sind, nennen wir es so.
Aber nochmal dazwischen, wusstest du, 2022 haben 3,1 Millionen Menschen die Passion angeguckt.
Ja, das ist wirklich, das ist ein Event,
irre.
Leute. Das ist ein Event. Ich weiß auch nicht, warum das Leute verpasst haben. Das ist ein Event. Schaut es euch auf RTL Plus noch nach. Auf jeden Fall. Wir haben einen neuen Erzähler, anscheinend ist Thomas Gottschalk nicht mehr so ein Woke. Hannes Jennecke heißt der.
Den kenne ich irgendwoher.
Der ist ein deutscher Schauspieler, den kennt man. Jesus wird gespielt von Ben Blümel. Sagen wahrscheinlich vielen Leuten erstmal so vom Namen her nicht. Aber es gab in den frühen 2000ern einen Sänger Ben, der hatte immer eine Mütze auf und der darf Jesus spielen. Und jetzt kommt's ja, der Punkt der Punkte. Ich drehe durch. Judas wird gespielt vom Mädchentraum der 90er-Mädchen. Jimmy Blue Ochsenknecht. Und wirklich, dass mir da nicht alle Gesichtszüge entglitten sind. Wir schreiben, die Corinna und ich reden sehr wenig privat über den Podcast, um euch möglichst viel zu erzählen. Da bin ich komplett raus.
Also die Johanna war empört, kann ich euch sagen. Sie war entsetzt. Sie konnte sich gar nicht mehr am Sessel halten.
Nee, gar nicht. Da hat es den Stecker rausgezogen. Das glaubst du aber nicht. Und die Reaktionen auf X, ehemals Twitter, gehen auch in die Richtung. Also Jimmy Blue Ochsenknecht ist so eine schlimme Persönlichkeit mittlerweile.
Auch in unserer Umfrage waren ein paar entsetzt.
Ja, es waren ein paar, die meisten waren sogar entsetzt. Aber es waren auch welche, es gibt auch Menschen, die sich freuen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Passion.
Johanna wird sie auch schauen.
Ich werde sie natürlich schauen, aber Leute, Jimmy Blue Ochsenknecht, schauen wir mal. Und jetzt habe ich überlegt, Corinna, wir können ja mal zusammen überlegen, weil das sind ja immer eben deutsche Sänger.
Mhm.
Wer könnte denn da noch mitmachen? Und ich verweise dich jetzt mal auf den Dschungelcast.
Na, die Lucy.
Na, die Lucy zum Beispiel, die wäre doch eine Tipptopp-Maria mit roten Haaren. Wird dir noch jemand einfallen? Ich habe da jemand sehr Konkretes vor meinem Auge.
Also ich würde sagen, Tim wäre schon auch.
Ja, weil der Tim macht ja auch Musik. Und ich sehe den Tim, wie er da mit einer Perücke und Glitzer, ganz viel Glitzer im Gesicht da hinterher stöckelt.
Ja, vielleicht auch als Unicorn.
Ja, wahrscheinlich. Ich hatte noch jemanden im Gedächtnis. Ja, der Felix natürlich.
Der Pirat.
Der wäre doch auch, weil der hat nämlich
der
auch
schon so viele Rollen gespielt hat und einfach so viel Know-how mitbringt, dass er alle Rollen.
Also der hätte doch da auch Potenzial dafür, finde ich. Als Jünger.
Ja, eher als pessimistischer Jünger.
Wie wär's denn als Petrus?
Nein, zweifelt. Ja, auf jeden Fall. So. Felix von Jascharow, wir nominieren dich als Casting.
Wir schicken ihn rein ins Casting. Wäre natürlich auch tipptopp, wären die Kaulitz-Brüder.
Auf jeden Fall.
Wir wollen die Kaulitz-Brüder sehen. Weil ich kann dir nämlich jetzt auch mal sagen, was da für Lieder letztes Jahr gesungen worden sind. Es begann mit Jesus und seinen Jüngern mit Ein Hoch auf uns. Maria singt für ihren Sohn Wie schön du bist.
Sarah Connor?
Ja, halt nicht die Sarah Connor, sondern halt die Maria.
Ja.
Aber das Lied. Judas hat ja schon ein bisschen einen Struggle. Na, der singt natürlich durch den Monsum.
Oh yes.
Also so war es auf jeden Fall letztes Jahr. Ich weiß ja jetzt nicht, ob da...
2022.
Ich weiß jetzt nicht, ob die Lieder vielleicht auch geändert werden.
Bestimmt.
Wenn nicht, wäre es auch einfach. Also das, wenn Jimmy Blue Ochsenknecht jetzt auch noch durch den Monsum singt, ne, dann schalte ich aus. Dann ist wirklich rum.
Dann brennen die Hütten.
Dann gab es noch Horizont von Udo Lindenberg. Udo Jürgens Immer wieder geht die Sonne auf. Symphonie von Silbermond. Mhm,
ein Klassiker.
Geboren, um zu leben. Irgendwas bleibt von Silbermond. Still von Jupiter Jones. Das hat der Petrus gesungen. Halt dich an mir fest. Da jemand von Adele Tawil singt Jesus im Garten Gethsemane.
Voll passend eigentlich.
Ja.
Weil Jesus ja wirklich sich ziemlich allein gelassen fühlt und zum Beten.
Fand ich auch, das ist sehr, sehr passend. Dann Einmal sehen wir uns wieder von Andreas Gabalier. Du erinnerst mich an Liebe, Bauch und Kopf von Mark Foster. Und zum Schluss singt Maria noch Und wenn ein Lied von den Söhnen Mannheim.
Aber eigentlich ja voll die coole Idee, die RTL da hat, zu sagen, wir nehmen moderne Liedstücke und lassen biblische Geschichten, die Passionserzählung nochmal auf einer anderen Ebene an den Menschen bringen.
Ja, voll, finde ich nämlich auch. Ich finde die Idee auch richtig gut. Das lohnt sich auch zu schauen. Man kann natürlich über den Cast sagen, was man will. Aber ich meine, ich habe auch irgendwie letztes Jahr mal eine Kritik gelesen von der katholischen Kirche, dass sie das gar nicht so schlecht fanden. Weil viele dann so, was sagt denn die Kirche dazu? Ja, Kirche, macht mal bitte was. Macht halt einfach was.
Ja, Kirche muss sich verändern. Kirche muss neue Formen finden, die Botschaft der Bibel an den Menschen zu bringen. Und ich glaube, das sind so erste Wege, die da gegangen werden, weil einfach Religion immer mehr aus dem Alltag verschwindet und Fernseher einfach der Kanal ist. Da setzen sich die Leute abends hin zum Abspannen.
Und ich meine, es haben so viele Leute geschaut. Ich habe dann nämlich auch letztes Jahr gesagt, sage ich, naja, wenn das einen Zugang für Leute macht, dann sind wir doch alle fein damit.
Ja, und trotzdem wird ja nicht nur Quatsch daraus, sondern es wird ja trotzdem die Passionserzählung in ihrer Geschichte erzählt.
Und es hat sich ja jemand Gedanken gemacht, welche Lieder da passen und so. Und ich meine, auch der Judas mit Durch den Monsum ist ja jetzt nicht unpassend.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Weil wer weiß, in welchem Struggle der gesteckt hat.
Cool wäre es natürlich, wenn sich einfach diese medialen Welten auch mehr mit dem, was auch uns Kirche ausmacht, Gemeinschaft ausmacht, verbinden. Ja. Es ist nicht nur, hey, ich schaue da mal ein Wochenende einen coolen Cast und eine coole Sendung, sondern dass tatsächlich da auch Gemeinschaftsmomente entstehen, ein Mehrwert draus werden würde.
Das wäre
noch so
ein
Tüpfelchen auf dem Ganzen.
So, schauen wir jetzt trotzdem, auch wenn wir jetzt schon so viel geredet haben, nochmal kurz in den Dschungel rein. Was sah aus so Cora Schumacher?
Also warum die überhaupt in den Dschungel gegangen ist, habe ich nie verstanden.
Naja, die hat halt gleich am Anfang einmal alles ausgepackt, über was sie reden wollte, und dann war sie durch, oder?
Und dann ist sie auch selbst gegangen.
Gibt's auch ganz viele Theorien, warum sie gegangen ist, aber wer den Dschungel verfolgt hat, hat es ja sicherlich mitbekommen. Aber ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht so viel. Kann man nicht so viel darüber reden eigentlich, weil war ja auch nicht da wirklich. Sarah Kern ist mal gleich die Nächste, wo man nicht so viel zu sagen kann wahrscheinlich, oder?
Mhm.
Ja, die hat dann im Nachhinein gesagt, das war der Schnitt halt, ne? Dass sie halt nicht, die schönen Momente wurden halt nicht reingeschnitten mit ihr. Wieder das normale RTL-Problem, dass die sich einfach immer in letzter Zeit immer sehr auf ein, zwei Storys konzentrieren.
Also ja, also es ging ja eine ganze Zeit lang wirklich nur um Kim Virginia.
Ja.
Rauf und runter.
Okay, dann haben wir die nächste. Ich meine, da haben wir auch mal drüber geredet. Anja.
Die Germany's Next Topmodel.
Ja, ich glaube, ich sag dazu nichts, sag du dazu was.
Also die finde ich ein bisschen strange. Die hat immer jemand sein wollen und hat sich immer versucht, an jemanden dran zu hängen. Und irgendwie hat es aber dann doch nicht geklappt, weil sie immer irgendjemand hätte verraten müssen, wenn sie sich für den einen oder anderen entscheidet. Und dann hat sie mir ihre Heulnummern gezogen und das mit der Ananas werde ich nie vergessen.
Also ich habe ja durchgezogen, aber dann nicht mehr mit so viel Freude, weil die mir so auf den Sender gegangen ist. Also es gibt ja nicht, wie nervig man sein kann. Und vor allem, ich sehe gerade, sie ist Platz 10 geworden, aber ja auch nur, weil Cora Schumacher freiwillig gegangen ist. Weil wer es Wiedersehen im Baumhaus geschaut hat, hat nämlich gesehen, dass sie ja mal am Anfang gesagt hat, bei Germany's Next Topmodel waren wir 30 Leute, hier sind wir ja nur 12. Das heißt, wenn 2 gegangen sind, bin ich schon in den Top 10. Aber sie ist ja als Zweites rausgewählt worden.
Wahrscheinlich wäre sie ohne Cora vielleicht noch vorher rausgewählt worden.
Ja, also sie wäre dann auf jeden Fall Platz 11 wahrscheinlich, weil die Cora Schumacher wäre, denke ich, sehr weit gekommen. Dann als neunter Platz ist David Odonkor.
Ja, der Fußballer, ne?
Der Fußballer, der keine Hintern vor sich sehen möchte.
Ja, also manchmal verstehe ich es ja auch, weil Frauen sehr freizügig heutzutage mit ihrem Körper umgehen. Ist ja auch vielleicht gut, dieses Selbstbewusstsein, das da entstanden ist. Andererseits denke ich mir auch so ein bisschen, okay, ich kann auch verstehen, dass ein Mann, der die ganze Zeit auf den Arsch von anderen schaut, das für den nicht immer einfach ist.
Ja, aber der David Odonkor war aber ja halt auch die ganze Zeit oben ohne, wenn es heiß war. Und wenn es halt warm ist, ist es halt warm.
Ja, er war so ein bisschen Moralapostel, das hat ihm nicht in die Karten gespielt. Dadurch hat er, glaube ich, auch einfach ein bisschen Stimmen verloren. Weil smart ist er ja eigentlich schon gewesen.
Und wo wir bei Tattoos waren, der hat sich selber tätowiert. Das ist ja schon peinlich halt.
Hat sich selbst die Nadel gesetzt.
Nee, der hat sich selbst als Tattoo.
Hast von sich überzeugt?
Am Oberarm von dem tollen Tor, den er bei der WM 2006 geschossen hat. Irgendwie, also ganz strange. Dann unser Dschungelhönig, der Heinz Hönig. Ich finde, er war sympathisch.
Aber also, da hat man schon gemerkt, wie sehr das Klima und sein Alter, also gesundheitlich, dass das schon grenzwertig teilweise
war. Aber der war ja super lang dabei. Also ich sehe gerade, er ist am 30. Januar ausgezogen und am 4. Februar war Finale. Also 5 Tage vor Schluss. Ich hätte mir vorstellen können, dass der dann auch noch ein wenig weiterkommt.
Aber der wurde ja gegangen, oder? Wenn ich das richtig
Ja, es wurde dann gesagt, dass es für ihn gesundheitlich besser ist. Das ist bei den alten Leuten, die da reinschicken, eigentlich immer so, dass sie es nicht packen. Felix von Jascharow.
Puh, ich fand ihn ja bei GZSZ immer smart. Da fand ich ihn manchmal so ein bisschen, ich finde, der hat immer ein bisschen schlechte Laune versprüht.
Ja, und der sagt aber auch, das war der Schnitt. Er hatte ja so viele tolle Momente. Weiß ich nicht, wo die waren.
Habe ich auch nicht gefunden.
Ja, dann über Platz 6 haben wir schon genug geredet. Dann gehen wir weiter zu Platz 5, Mike Heiter. Also ich habe mich ja ein bisschen in den Mike verliebt.
Nicht nur du, was? Also ich finde, da habe ich ja vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, der hat einfach so ein bisschen seine Sinnsuche dargestellt. Und das hat ihn mir auch sympathisch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, er ist nicht nur einer, der eine Nummer abzieht und irgendwie sich profilieren will, wie toll er ist, sondern der hat ein Stück Menschsein gezeigt.
Ja, finde ich auch, also super sympathisch. Hat, glaube ich, kann ich mir vorstellen, auch gut Fans dazu gewonnen. Bin gespannt, wann wir ihn und wo wir ihn das nächste Mal sehen, weil mir würde jetzt spontan außer Promi Big Brother auch nichts einfallen, wo er noch hin könnte.
Da habe ich leider nicht so einen Überblick wie du.
Dann eben der Fabio Knetz.
Der Staubsaugervertreter.
Ja, mit seinem Hygienefimmel. Ich weiß nicht, er war manchmal, finde ich, schon ein wenig so. Aber ich glaube, dass wir können das verstehen. Das war so wenn die bayerische Ruppigkeit, die man halt so, ne?
Ja, das war halt der Bayer.
Ja, und weil viele auch so, der ist so ist schon manchmal unsympathisch. Nee, der ist bayerisch.
Ehrlich.
So, ja, der halt so ein bayerischer Stoffel, was soll man sagen? Tim?
Ja, das war einer der jüngsten, oder? Das war so ein Küken in dem Dschungel. Ich finde es krass, was der in seiner kurzen Lebenszeit schon alles in seinem Leben erreicht hat und wie weit er gekommen ist. Ich fand mal das Doppelpack mit Kim, Virginia und ihm ein bisschen nervig.
Mega. Und auch das, was jetzt im Nachhinein läuft, das ist einfach, na.
Und finde, er war nicht so authentisch.
Ja, finde ich auch. Die haben ja dann auch mal zu ihm gesagt, so, ich weiß nicht, ob das immer so echt ist, was du machst. Ich meine, der ist es halt gewohnt, ne, was der an Storys rausballert. Das ist ja unglaublich. Aber also wirklich jede Minute zeigt er ja und stand auch schon zu Recht in der Kritik. Aber ich denke, der kann so als Vorbild für die Jugend, die da kommt, schon auch was bewegen.
Ich glaube, er erfüllt halt viel von diesen Träumen. Jeder von der Jugend von heute möchte es ja schaffen, so ein Influencer zu werden, so eine Karriere durchzuziehen, berühmt zu werden und sich so wenig Geldsorgen im Leben machen.
Ja.
Das ist ja auch ein Idol irgendwie. Aber also so aus der Perspektive von dem, was er an Figur, an Rollen, an Masken dargestellt hat, hat er mir jetzt nicht so imponiert.
Nee, es ist dann Leila, finde ich, hat also für mich auch gewonnen.
Sie hat die Herzen ein bisschen erobert mit ihrer Art, glaube ich, wie sie ist, wie sie einfach, mit wie viel Herz sie spricht.
Und ich fand es auch beeindruckend, dass sie sich ja auch gar nicht da irgendwie imponieren lassen hat von der Kim Virginia. Und dann kommen wir zu unserer Königin, Lucy. Und die Lucy ist, glaube ich, so die klassische Dschungelkönigin. Also für die, die so die Jahre über Dschungelcamp verfolgt haben, werden das schon auch
denke ich, mir da zustimmen können. Das ist so die klassische Königin, die da...
Naja, aber jetzt mal die Frage, apropos Königin, was muss denn so ein König eigentlich mitbringen im Dschungel? Weil du sagst, das ist die klassische Königin. Was hat die für Charakterzüge, für Eigenschaften, die sie zu der Königin machen?
Ich glaube, sie war auf jeden Fall mal durchweg authentisch. Und sie hat vor allem auch das Prinzip Dschungel verstanden. Leila hat auch, ich denke, in ihren Möglichkeiten gut abgeliefert und gut im Dschungel gelebt. Aber ich meine, jemand, der bei jeder Dschungelprüfung abbricht, bis auf einmal Höhe, das ist dann auf einmal kein Problem. Und auch ja vorher gesagt hat, sie hätte Höhenangst. Aber die Lucy hat gegessen, was ihr hingestellt worden ist. Die hat gemacht, die ist, war ja in dieser Prüfung, wo die da in dieser Klimaanlage, in diesem, ja auch gemerkt, wie sie es richtig mit sich auch kämpft, da jetzt durchzuziehen oder auch in diesem Spa, was ja die Leila beide Prüfungen abgebrochen hat, wie sie da in diesem Spa drin lag, in diesem Sarg quasi, da hat die ja richtig gezittert. Also und da hat die sich aber durchgebissen, ne, hat auch für Ordnung im Camp gesorgt und vor allem kein Drama gemacht.
Was ich bei ihr aber, also in der Rolle, wie sie im Camp gelebt hat, sie hat ja trotzdem immer wieder deutlich gemacht, was ihr nicht passt. Sie hat die Gemeinschaft appelliert, ey, das kann doch nicht sein, Leute, mit dem Handtuch oder so. Also sie hat auch bewusst Interessen, für die sie eingetreten ist. Und gleichzeitig war sie auch so ein bisschen wie so eine helfende Person, die immer so ein bisschen für Ordnung gesorgt hat.
So wegen die Camp-Mutti.
Und ich glaube, das hat sie mit ihren Skills einfach von allen Seiten gezeigt. Als Kämpferin, die sich durchbeißt, als jemand, die mit sich im Struggle hat, aber auch mit sich irgendwie rein ist und sagt, ich bin auch stolz auf mich, was ich alles geschafft habe, die so sich den Selbstwert hat, die ihn nicht bei anderen sucht, die selbst einsteht für sich und andererseits auch nicht nur auf sich selber guckt, sondern auch, was braucht die Gemeinschaft gerade, also die hat sich auch voll um diesen König gekümmert und hatte irgendwie zu jedem Camp-Besucher einen Draht.
Besucher?
Naja, wie nennt man das? Bewohner. Entschuldigung, aber naja, wir waren... Und aber der Dschungel, du hast ja auch abgenommen, dass sie mit der Natur irgendwie im Einklang und dass es auch wichtig ist, dass der Dschungel als Lebens-, als Wohnort, als Zuhause für die Menschheit, als Schutz für die Tiere, die da auch
leben. Sie hat sich doch dann auch am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, auch beim Dschungel bedankt dafür, dass sie da, die war jetzt von denen, die da waren, glaube ich, einfach wirklich eine gute Siegerin.
Wertschätzung.
Jetzt wird es tragisch, hören Sie zu.
Aber wir haben ja nicht nur einen Dschungelkönig, es gibt ja auch so Könige und auch im biblischen Kontext hören wir öfters mal von Königen. Da ist natürlich die Frage, was macht denn den König aus? Ne? Also den Dschungelkönig haben wir jetzt, oder die Königin besser gesagt, ist jetzt gekürt worden. Aber besteht ein guter König aus pure Autorität oder ist es die Volksnähe? Einer, der einfach bestimmt oder der auch aufs Volk hört? Jemand, der sich bedienen lässt oder eben auch für die anderen mit anpackt, was ja auch Lucy gemacht hat. Ne, also die Frage, welche Skills braucht's denn eigentlich?
Ja, ich glaube, die gewisse Nahbarkeit, also wir haben ja noch Königshäuser auch jetzt in unserer Zeit, ne, wenn ich da so hinschaue. Aber ich glaube, diese Königs, diese Monarchien haben ja auch eine gewisse Nähe zum Volk, sind Repräsentanten.
Also mittlerweile, ne, sind sie sehr nah. Wir haben es ja in den 90ern gesehen, auch bei den Briten, was das mit dem Volk macht, wenn der König oder in dem Fall noch die Königin halt nicht volksnah ist, als Diana gestorben ist oder verunglückt ist. Da hat ja die Queen das einfach, wie man es halt so britisch macht, alles erstmal totgeschwiegen und sie schützen da jetzt die Jungs. Aber am Ende des Tages ist das ein riesen Stolperstein für sie gewonnen, dass sie da eben nicht raus zu den Leuten ist und nicht an der Trauer, die das Volk ja empfunden hat, als die Diana gestorben ist, nicht teilgenommen hat.
Das stimmt und ich glaube auch, dass mittlerweile das Volk möchte mitentscheiden, einbezogen werden, es möchte Stimmen erheben und das sehen wir auch gerade in der Demokratie, dass es immer wichtiger auch wird, dass das Volk beteiligt ist an Entscheidungen, sich einbringen kann. Und wenn wir jetzt da mal in die Bibel blicken, es gab ja 3 Leidensankündigungen von Jesus. Der wusste ja, was mit ihm passiert, bevor er auf dem Esel als König in Jerusalem reingeritten ist oder den Einzug hatte. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wir wissen aus unserem biblischen Kontext, was ein Messias ist und warum das so besonders ist, dieser Moment. Aber jetzt mal ehrlich, also wenn da jetzt ein roter Teppich liegen würde oder wir unsere Kleider nehmen würden und einer auf dem Esel einreiten würde, dann wäre das ja noch lange kein König? Und was macht eigentlich einen perfekten König aus? Woran wird eigentlich deutlich, dass Jesus dieser König sein könnte? Was haben die Menschen sich damals eigentlich gehofft? Oder warum war das für die eigentlich auch so wichtig? All diese Fragen, die damit verbunden sind, sind ja auch entscheidend eigentlich für unsere Glaubensgeschichten.
Dann fangen wir doch mal klein an mit, was ist denn ein perfekter König? Ich denke mir, er schaut bei seinen Entscheidungen auf jeden Fall, was braucht denn das Volk? Ne, nicht einfach entscheiden, nee, wir machen das schon immer so und so wird es jetzt gemacht und deswegen ändern wir hier auch gar nichts, sondern schauen, was braucht denn mein Volk? Aber eben auch die Meinung von verschiedenen zusammenzutragen. Und dann aber auch klar zu sagen, hey, und so wird's jetzt gemacht. Weil, ne, zu viele Köche versalzen den Brei, versüßen den Brei.
Verderben den Brei.
Wie auch immer.
Ja, ich glaube, das ist schon entscheidend, dass ein König zwar alle Meinungen hört und am Ende aber doch hinter seiner Entscheidung stehen muss und die auch authentisch rüberbringen muss. Also ich glaube, du brauchst auch Authentizität.
Ja.
Also das ist mir so oft aufgefallen bei so Repräsentanten. Wie authentisch jemand ist, hängt davon ab, wie er sich vor das Volk stellt, wie er für seine Meinung einsteht oder für seine Entscheidungen einsteht. Und gleichzeitig aber auch muss er ja das Volk mit abholen. Und wenn man jetzt nochmal auf Lucy, die Dschungelkönigin, zurückgeht, dann hat die ja auch immer sich beim Publikum bedankt, dass ihr vertraut wird, dass sie in sie so viel gesetzt wird. Also sie hat es nie als das angesehen, dass es aus ihrer eigenen Kraft alleine geschieht.
Vor allem hat sie sich immer, es ist ihr aufgefallen, die hat sich immer nach oben zum Publikum bedankt. Und wer mal ein bisschen, oder wer das sich ein bisschen auskennt und das weiß, da ist natürlich eine Kamera, kommt da mit Jan und Sonja rein. Und dass das ja dann wahrscheinlich auch die Kamera ist, die filmt, das wird auch die Lucy wissen. Ich meine, die ist seit über 20 Jahren in dem Business drin. Aber trotzdem hat sie immer nach oben sich bedankt.
Ja.
Das ist auch spannend zu sehen. Ich habe im Zuge von Weihnachten mit meinen Schülern gesprochen, natürlich die Ankündigung des Friedensfürsten, und habe die dann gefragt, ja, was ist denn der perfekte König? Was braucht denn der perfekte König? Und ich habe jetzt mal mitgebracht, was die so aufgeschrieben haben. Und zwar sagen meine Schülerinnen, dass ein König offen sein muss, rettend, helfend, lieb, freundlich, freudig, nett, klug, schlau, königlich, gerecht, rücksichtsvoll, friedlich, artig, mutig und fair.
Auf jeden Fall Skills, die wir auch heute in unserer Gesellschaft brauchen. Und ganz viele Werte stecken da drin, die entscheidend sind, wie wir miteinander umgehen wollen und sollen. Und auch das ist, glaube ich, auch das, was wir, wenn wir Jesus als den Messias, der die Herrschaft hat, angucken, dann ist es ja so, dass an Jesus so ein bisschen sichtbar wird, dass es einer ist, der mit uns den Weg nach unten geht. Man hätte sich das ja auch leichter machen können, dass er einen Platz hat und einfach entscheidet. Aber nein, er hat sich ja immer auf die Ebene des Volkes begeben. Er hat versucht, volksnah zu sein und die Botschaften, die Glaubensgrundlagen zu vermitteln und den Zuhörer, die Zuhörerin mit reinzunehmen. Und wenn wir es so betrachten, dass wir alle Kinder Gottes sind und uns in unserem Kindsein abholen, dann ist es ja so, dass wir bedürftig sind und auf andere angewiesen sind. Und dass gerade da, wo wir am Rand stehen, ja Kleine ganz groß werden. Und sozusagen so eine Umkehr von Macht entsteht. Das ist ja unser größtes Problem, ist am Königsein, wenn wir unsere Macht missbrauchen. Es ist aber nun mal so, dass wir alle nach Ansehen streben. Das ist unser Menschsein angelegt.
Ja.
Wir alle wollen irgendwie auch Macht haben. Das ist so eine Grundbefindlichkeit in uns, nach oben zu streben. Und
da schau, und da hast du mich doch vorhin gefragt, was ist das mit dem Trash-TV? Die streben auch nach oben.
Ja, nur, dass man nur in der Zuschauerrolle ist und Jesus sich selbst in dieses reinbegeben hat, zu sagen, ich verzichte auf meine Macht, ich bin ganz Mensch, begebe mich da nach unten. Dann ist ja da der Rangstreit der Jünger, worüber wir uns auch so Gedanken gemacht haben, was will uns diese Geschichte eigentlich sagen? Und die Jünger glauben ja, dass wenn sie für Jesus vom Kelch trinken, wenn sie für Jesus das auf sich nehmen, was er auf sich nehmen soll, dass sie das ganz leicht einfach wettmachen können und sich dann die Plätze bei Gott sichern können. Aber nee, so ist es ja nicht, weil was Jesus da auf sich genommen hat, das, was auf ihn wartet, der Tod, dann, wir wissen es heute, die Auferstehung. Aber das ist ja mehr gewesen, als nur mal einen bitteren Kelch trinken.
Wollen wir vielleicht einmal, um alle abzuholen, die Bibelstelle einmal vorlesen?
Das können wir machen. Und wir haben uns aber heute für die Bibelstelle entschieden aus der Übersetzung von der Volksbibel. Wer bei Gott gut dasteht und wer nicht. Die finden wir in Markus 10, 42 bis 45. Jesus setzte sofort ein Meeting an. Ihr habt mitgekriegt, wie das hier auf der Erde so läuft. Regierungen behandeln ihre Bürger oft wie Dreck. Und die Leute, die was zu sagen haben, beuten ihre Untergebenen nur aus. Das ist bei euch aber anders, klar. Wer bei euch der Boss sein will, der muss bereit sein, sich ganz hinten anzustellen. Wer bei euch der Chef sein will, soll die anderen wie ein kleiner Angestellter bedienen. Der Menschensohn kam auch nicht zu euch, um den Lauten zu machen. Er kam, um jedem zu dienen. Er ist gekommen, um mit seinem Leben viele Menschen freizukaufen.
Na, da wollten sich's ja jetzt die Jünger ganz schön leicht machen. Einfach so mal hingehen und schon mal die besten Plätze reservieren.
Aber so ist es ja oft im Leben. Also die Erfahrung machen wir ja heute auch in unserem Menschsein, dass manchmal wir das Gefühl haben, da reserviert sich jemand die besten Plätze, trifft Entscheidungen und ich schaue dumm aus der Wäsche. Aber wir müssen eben nicht dumm aus der Wäsche schauen letztlich, weil da, wo wir klein sind, da dienen wir eigentlich. Und da, wo wir selbst auch klein bleiben und am Rand stehen und uns um die Grundversorgung oder um die Grundanliegen der Menschen kümmern, da sind wir eigentlich bei Gott ganz groß.
Ich glaube, die Jünger haben da ein bisschen ihre Aufgabe entweder vercheckt oder irgendwie unterschätzt.
Ich würde sagen, sie haben sich echt disqualifiziert.
Eigentlich schon, ne? Der Punkt sollte ja sein, dass sich alle zusammen hinsetzen oder sich hinstellen und gemeinsam anpacken und das Reich Gottes so aufrechtzuerhalten.
Ja, und ich glaube, da können wir als Kirche lernen. Auch Machtmissbrauch ist ja auch bei uns mittlerweile ein Riesenthema, gerade in den letzten Wochen in den Medien rauf und runter. Also es geht ja schon los bei spirituellem Missbrauch, geistlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch, aber auch der Machtmissbrauch darf hier nicht vergessen werden. Und eigentlich wissen wir es besser. Eigentlich wissen wir, dass wir Christen anders miteinander umgehen sollten. Und wissen eigentlich, worauf es eigentlich ankommt, im Menschsein, was eigentlich der Wert ist.
Ja, Gott hat uns so da eigentlich einen Retter vor die Nase gesetzt, der es genau richtig gemacht hat. Ich meine, Könige sollen doch auch Vorbild sein, oder?
Ich würde sagen schon, weil sie werden ja auch aus der Mitte herausgewählt oder für Aufgaben gewählt, weil man es ihnen ja auch zutraut, in gewisser Weise diese Entscheidungen treffen zu können.
Ja, wobei die ja, wenn wir jetzt nochmal auf England schauen, was, glaube ich, einfach das präsenteste Königshaus ist, da wurde es ja einfach, entschieden. Ich meine, wir sind vielleicht auch in der Thronfolge, aber bis wir da rankommen, mei, oh mei.
Stellen wir uns ganz hinten an, Johann.
Da stellen wir uns ganz hinten
und
an.
Die denn?
Hey, da werden doch wir doch noch zum König. Oder zur Königin, besser gesagt.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass wir, wenn wir als Christen uns an so Maßstäbe des Lebens, an Lebenswegen orientieren und das, was Leben und auch unsere Skills ausmacht, so nutzen, dass es ja einen Mehrwert gibt.
Und dabei ist es auch gar nicht schlimm, wenn man mal einen Fehler macht, weil Fehler machen ist halt einfach menschlich.
Ich glaube, entscheidend ist, dass wir unsere Fehler merken und eingestehen.
Ja, und vor allem trotzdem das Beste versuchen.
Und letztlich tut es uns doch eigentlich auch gut, dass wir wissen, dass da jemand ist, der uns durch seinen Tod befreit hat, dass wir Vergebung erfahren dürfen für unsere Fehler, dass wir auch scheitern dürfen, dass wir auch manchmal Sachen versuchen, anpacken dürfen und scheitern dürfen und das okay ist.
Und da haben wir schon echt, ne? Wir sind schon eine crazy Religion. Da wird uns ein Gott und ein Gottessohn präsentiert, wo die wissen, da ist der Mensch und der hat Fehler und es ist vollkommen in Ordnung, Fehler zu haben. Und ich meine, manchmal muss man ja auch einfach mal einen Fehler machen.
Um dazu zu lernen?
Ja, man sagt doch immer so schön, aus Fehlern lernt man. Und so ist es doch auch. Die meisten Fehler macht man nur einmal.
Ja, und ich glaube auch, dass wenn wir erkennen, dass Jesus auch ein Herrscher ist, der da geboren wurde. Und ich meine, wie hat es unsere Dozentin im Neuen Testament damals gesagt? Das ist einer, der von unten herrscht.
Ja.
Also ein kleines Baby als König, als Messias, als den, der Gerechtigkeit bringt, der Frieden in die Welt bringt, zu erkennen. Das war ja eigentlich schon eine Faszination damals, weil wir wissen ja, dass das Judentum in Jesus nicht den Messias sieht. Dass eben genau da, was passiert ist, im Christentum angefangen hat an Erkenntnissen, auf die wir dann unsere Religion weiter ausgebaut haben.
Da kann man einfach ganz genau sehen, am Ende des Tages war Jesus halt auch einfach ein Mensch wie wir.
Oder der gerade überrascht hat, weil er eben ganz anders war, weil er sich Werte und Maßstäbe gesetzt hat, von denen wir manchmal sie auf den ersten Blick gar nicht sehen, so zu handeln, dass wir oft uns ja eher an den Mächtigen, an den Grundlagen orientieren und manchmal das kleine Unscheinbare dabei übersehen. Und letztlich hat der Retter, der Messias, der Jesus mit Skills überzeugt, überrascht, mit denen auch damals keiner gerechnet hat, aber nur einige sehen konnten. Und das ist ja auch das, was Jesus zum Vorbild irgendwie macht, dass er einfach auch mal sagt, was er denkt, dass er Grenzen setzt, dass er aber auch bei den Einzelnen ist und mit seinen Gaben und Talenten sich für die Gemeinschaft einbringt und ja, ein Leben führt, das, aus dem wir heute noch lernen können. Und ich würde sagen, auch Jesus hat den einen oder anderen Fehler gemacht.
Ja, 100%. Das gehört ja auch einfach zum Menschsein dazu, ne? Aber ich meine, dafür sind wir ja Menschen. Und genauso ist es eben auch mit dem Boss. Der ist auch nur ein Mensch. Und da heißt es dann halt auch einfach mal hinten anstellen, um die Gemeinschaft am Laufen zu lassen. Weil wenn jetzt, das ist ja das, was wir sehr oft sehen, dass wenn jeder so seinen Stiefel durchzieht, kommen wir halt auch nicht voran.
Es braucht so ein Grundwertekonzept, an dem man sich orientiert. Ja. Und es braucht ein paar Grundlagen in Übereinstimmung, aber trotzdem braucht es auch die einzelnen helfenden Hände an unterschiedlichen Positionen und auch mal einen Boss, der mit anpackt.
Und da muss dann halt auch den Kleinen im Prinzip die Chance gegeben werden, ihren Teil beizutragen. Wir haben ja ganz am Anfang über Proteste gesprochen, die in unserem Land vorgehen. Und ich meine, die sind ja auch nur richtig, weil wir geben damit mit den Regelungen, die da geschlossen werden, halt auch manchen Leuten nicht mehr die Chance, ihren Teil beizutragen. Und deswegen ist es ja umso schöner, dass Jesus wenigstens von ein paar Leuten, und mittlerweile sind wir ein paar ja sehr viele, die Chance bekommen hat, zu beweisen, was er kann.
Ja, und deswegen würde ich sagen, aber für uns auch der Appell an die Kirche zu sagen, hört auch auf die am Rand stehen, die Kleinen, die Einzelnen, die auch was zu sagen haben. Nehmt sie wichtig. Auch das ist wichtig. Tja, Gesetz und Gesetzlichkeiten.
Ja, finden wir noch gute abschließende Worte?
Auf jeden Fall.
Vor allem Worte.
Kleine ganz groß.
Kleine ganz
groß.
Und
deswegen würde ich sagen, wir haben ja wie immer auch ein paar Filmempfehlungen zusammengesucht.
Auf jeden Fall. Fängst du mal mit der ersten an, weil da bist du, glaube ich, mehr into als ich.
Puh, gute Frage, ist lange her, aber mich hat so ein bisschen in der Vorbereitung es an den Film Babyboss erinnert, wo ein kleines Baby zum Boss wird. Und wenn wir vielleicht heute die Jesus-Geschichte neu verfilmen würden und tja, Babyboss wäre, würde vielleicht nochmal eine neue Facette der Jesus-Geschichte in den Blick geraten.
Vielleicht, dann haben wir noch mitgebracht Toy Story. Jeder kennt die Geschichte von Andys Spielzeugen. Das Lieblingsspielzeug Woody ist ein Cowboy und der muss sich auf einmal einem Astronauten, nämlich Buzz Lightyear, gegenüberstellen. Und da wird dann mal geschaut, wer ist denn jetzt eigentlich das beste Spielzeug im Raum? Und vielleicht muss da auch der Woody, der nun mal die Mannschaft anführt, auch mal ein bisschen zurückstecken. Dann haben wir Alles steht Kopf. Da geht's in den Kopf von Riley. Da kommt dieses Jahr ein zweiter Teil raus.
Ich bin gespannt. Da,
ich auch, weil da kommt dann Riley in die Pubertät. Aber jetzt erstmal zum ersten Teil. Reden wir mal nicht über Sachen, die es noch nicht gibt. Bei Alles steht Kopf hat in Rileys Kopf Freude das Sagen. Da sehen wir nämlich 5 kleine Emotionen. Und da werden Erinnerungen geschaffen. Aber irgendwas stimmt zurzeit da oben nicht, weil Kummer immer mehr mitmischt. Und das passt der Freude so gar nicht. Und da sehen wir auch eine richtig schöne Charakterentwicklung. Und das erzählt natürlich aus dem Leben, weil es um ein Kind geht, was halt Emotionen hat, so kurz vor der Pubertät.
Ja, und wie heute auch angeklungen ist, nehmen wir einfach in unserer Gesellschaft auch viel Kummer wahr. Und auch der Kummer braucht Räume, dass Kinder und Jugendliche sich entwickeln können.
Jetzt spoilerst du aber, hä?
Ja, jetzt spoiler ich. Aber da, finde ich, hat der Religionspädagogik auch eine Aufgabe, diesen Emotionen Raum zu geben.
Und das Gute ist, und das ist jetzt für alle Kolleginnen da draußen, Alles steht Kopf findet ihr nämlich auch auf der EMZ. Genauso wie den Kurzfilm Tobi und der Turbobus. Corinna, um was geht's denn da eigentlich?
Wer nicht sitzt, fliegt. Das ist das Gesetz im Turbobus. Ein Platz zu ergattern, das ist ein harter Job für einen jungen Wolf, auf seiner Turboreise echte Freundschaften zu finden. Aber da gibt's auch von der KfW Lehr- und Lernmaterialien.
Außerdem eine Empfehlung, Tribute vom Panem. Vielleicht jetzt eher für den privaten Gebrauch. Aber da geht's ja auch um eine postapokalyptische Welt fast, könnte man meinen. Also eine zukünftige Welt, in der das Land Panem in Distrikte eingeteilt ist. Und jedes Distrikt hat so seine Aufgabe. Und da werden Kinder in einen Kampf geschickt, um zu schauen, wer denn das
beste Distrikt ist. Außerdem
Encanto, mein absoluter Favorite.
Das ist auch einfach wirklich ein Top-Film.
Also ich habe ihn gesehen und ich habe das Hörspiel mit meinen Kindern rauf und runter gehört. Und das Encanto ist ja ein Zauber von übernatürlichen Gaben. Es geht um die Talente und um das Wohl der Gemeinschaft. Und es spielt in den Bergen Kolumbiens. Das heißt, wir haben da auch Kontakt zu indigenen Völkern. Die finde ich gerade voll faszinierend tatsächlich, weil die so eine Spiritualität leben, Gemeinschaft nochmal aus einem anderen Blickwinkel zeigen. Und die Hauptdarstellerin
Mirabel
ist ja einfach ein Mädchen, das einfach nur zum Herzen ist.
Es geht auf jeden Fall um eine Familie, in der die Magie vorherrscht und jeder eine magische Gabe bekommt. Ich sag mal so, die kommen in ein bisschen in Schwierigkeit. Ich würde sagen, auch da ist der Retter oder die Retterin nicht die Person, wo man meinen könnte, dass es wird. Und eine Empfehlung, die wahrscheinlich jeder kennt.
Das Leben des Brian.
Ja, Corinna, da bin ich einfach zu jung dafür.
Im Ernst?
Wahrscheinlich.
Ich glaube nicht.
Dafür bin ich ja hier der Trash-TV-Profi. Ich habe keine Zeit, solche Filme zu schauen, weil offensichtlich bin ich anders beschäftigt.
Ja, aber also es ist ja schon eigentlich cool, dass da beim Leben des Brian jemand mitten in den Alter kommt und plötzlich für den Messias gehalten wird.
Ich habe den Film erst einmal in meinem Leben gesehen und da nicht mit voller Aufmerksamkeit. Da bist jetzt wirklich du für die Empfehlung zuständig.
Also du hast gesagt, ich soll nicht spoilern, also schau selbst rein.
So einfach ist es. Und falls ihr euch nebenbei gefragt habt, was eigentlich dieses Puls am Sonntag soll, was nämlich als nächstes wieder rauskommt nach dieser Folge, da fragen wir Kolleginnen für ganz tolle Impulse, die ihr in der Schule einsetzen könnt. Zum Anfang, zum Ende, wie ihr möchtet. Hört auf jeden Fall rein.
Ja, und wer von euch mit einem Impuls dabei sein will, der kann sich gerne bei uns melden und freuen uns über eure Geschichten rund um Alltag, Trash und Bibel.
Ihr findet uns auf Instagram unter beigott.ichschwöre_podcast. Wenn ihr da nicht eh schon herkommt, folgt uns, seid dabei. In unseren Stories machen wir immer wieder Umfragen. Und dabei ist nebenbei auch rausgekommen, unsere Hörerinnen haben natürlich auch Lucy als Königin gesehen unter den drei.
Ja, also wir sind nicht die Einzigen, die den Trash-Himmel verfolgen.
Man könnte meinen, die Leute kennen sich aus über das, was wir reden.
Also, bleibt dabei.
Und wir hören uns. Mal. Bis denne, Antenne.